Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Bar oder digital, wie zahlt ihr denn am liebsten? Bargeld gilt ja inzwischen fast als altmodisch. Gerade in Schweden, dem digitalen Vorzeigeland, da wird ja fast alles per Karte oder Hände bezahlt. Und genau von dort, da kommt jetzt eine überraschende Meldung. Die schwedische Zentralbank ruft nämlich die Bürger auf, bitte wieder mehr Bargeld zu halten. Was steckt dahinter? Ist der Trend zur digitalen Zahlung womöglich schon am Kippen?
Ja, das wäre natürlich spannend und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer drauf schauen. Damit auch hallo von meiner Seite, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und klar, wir werden auch nochmal über die Börsen sprechen und klären, ob das nach dem Zollschock alles jetzt ausgestanden ist oder ob es womöglich noch weiter nach unten geht. Machen wir aber ganz am Schluss, denn wir haben auch einen Gast dabei in dieser Folge zum Thema Bargeld. Jemanden, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat und deswegen fangen wir natürlich mit diesem Thema jetzt erstmal an. Und den vielleicht ja auch der ein oder andere von euch kennt, nämlich Norbert Hering ist dabei, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Herr Hering, erstmal schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Tag, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielleicht kurz mal als Einstiegsfrage. Sie sind ja dafür bekannt geworden, dass Sie Ihre Rundfunkgebühren bar bezahlen wollten und damit vor Gericht gescheitert sind. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch mitbekommen. Zahlen Sie privat immer bar?
Nicht immer, aber immer, wenn ich genug Geld habe. Also ich habe schon immer relativ viel Geld dabei. Und wenn sich's gut machen lässt. Aber ich bin da jetzt nicht religiöser Eiferer in der Sache. Ich versuch's nur immer, wenn der Aufwand nicht zu hoch ist, zu tun. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es auch wirklich selten nötig, digital zu bezahlen.
Und was machen Sie mit dem Kleingeld?
Die roten gebe ich den Kassiererinnen für die Wechselkasse. Die freuen sich immer. Oder Kassierern. Mhm. Und alles andere gebe ich aus oder tue es in die Sammelboxen für gute Zwecke.
Und wenn Sie sagen, Sie haben immer viel dabei, die Sorge, dass Sie überfallen werden, die schwingt da nicht mit? Oder wäre es mit einem digitalen Konto quasi in Form einer Karte genau das gleiche Risiko eigentlich?
Ich nehme an, das ist ähnlich. Also in Schweden ist ja die digitale Kriminalität stark hochgegangen, nachdem das Bargeld so runtergegangen ist. Ich habe ganz in meiner Anfangszeit, vor 30 Jahren, hat mir mal ein Trickbetrüger den Geldbeutel leer gemacht. Seither achte ich immer auf Abstand, wenn mich jemand anspricht. Und ansonsten ist mir noch nie was passiert. Im Bahnhof habe ich halt immer die Hand an der Tasche und Ähnliches. Aber nein, ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Okay, das ist gut. Und dabei soll es auch bleiben. Damit sind wir auch eigentlich schon fast einen Schritt zu weit, weil da sprechen wir natürlich gleich noch drüber, über die Sicherheit beim Thema Bargeld. Sie haben Schweden gerade auch schon nochmal hochgeworfen. Wie kommt es zu dieser überraschenden Kehrtwende der schwedischen Zentralbank aus Ihrer Sicht?
Das ist ja eine gute Nachricht, dass man dort die Liebe zum Bargeld wieder entdeckt, auch wenn der Kontext eher unangenehm ist, dass es nämlich so dieser von oben beförderten Kriegshysterie geschieht, weil Bargeld eben das einzige krisenfeste Zahlungsmittel ist. Dessen ist man sich da eben bewusst. Aber es ist durchaus keine Kehrtwende. Die Zentralbank in Schweden hat schon vor 9 Jahren angefangen zu drängen, dass die Regierung was tun muss, auch mit Erfolg zu drängen, die Bargeldversorgung sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass man mit Bargeld auch bezahlen kann.
Da muss ich nochmal einhaken. Inwiefern ist denn Bargeld das einzige krisenfeste Zahlungsmittel? Die Zentralbank hat ja so auch ein bisschen Andeutungen gemacht. Zum Beispiel, wenn mal der Strom ausfällt oder das Netz, dann kann man ja nicht mehr digital bezahlen. Ist das der Hauptgrund?
Ja, was das jetzige Interesse angeht, sicherlich. Also Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel, wo man unter eigener Kontrolle, ohne technische Hilfsmittel, ohne einen Vertrag und Mitwirkung von Dienstleistern, ohne Netzanbindung und ohne Energieversorgung bezahlen kann. Das sind ziemlich viele Ohnes, was bei digitalem Bezahlen eben mit bedeutet. Und das sind alles Einfallstore für Störungen, ob jetzt durch Unfall oder durch Hacker und Sabotage, die das ganze Zahlungssystem und damit praktisch auch das ganze Land lahmlegen können oder große Teile davon. Das ist jetzt das Interesse der schwedischen Regierung in diesem Kriegskontext, Aber das ist auch nicht das Einzige. Das sind auch für die Einzelnen, sind das jeweils auch Einfallstore für Überwachung, Kontrolle und für Ausschluss derer, die da nicht eingebunden sind in dieses Netz von Abhängigkeit und Unterstützung, entweder weil sie nicht wollen oder weil sie nicht können. Und das ist für uns persönlich eben wichtig, dass uns, wenn wir bar bezahlen, keiner bestimmen kann, wofür und wo wir das Geld zum Beispiel ausgeben. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Also man sieht schon die ersten Bestrebungen, da Einfluss drauf zu nehmen. Und das geht eben, wenn man das Geld programmieren und kontrollieren kann.
Okay, da kommen wir auch nochmal gleich zu. Aber Sie haben auch das Wort Kriegsangst genannt. Inwiefern spielt denn der Krieg, also der Ukraine-Krieg, da jetzt eine konkrete Rolle? Die Angst davor, dass der Hacker jetzt eines feindlichen Landes dieses Zahlungssystem von außen außer Betrieb setzen, ja?
Genau, wenn eben das ganze Land von digitalem Bezahlen abhängig ist und kaum noch Bargeld genutzt wird, dann geht einfach nichts mehr. Wenn Hacker an einer zentralen Stelle des Bezahlsystems da eingreifen und das unterbrechen.
Aber jetzt nehme ich nochmal den Punkt, den Sie davor genannt haben, weil das finde ich auch total spannend. Also inwiefern sollen wir denn beim Geld ausgeben kontrolliert werden? Also nur weil ich jetzt letzte Woche 2 Milch und eine Butter gekauft habe, was vielleicht irgendwo notiert ist, weil ich irgendeine Art von Bonusprogramm nutze beim Discounter, kann ich ja nicht kontrolliert werden oder bin ich dann zu naiv?
Also die norwegische Regierung hat schon vor 2 oder 3 Jahren, wollte sie genau diese Information, die Milch und die Schokoriegel, die sie kaufen, zusammenführen mit allen Bankdaten, mit dem Ziel, mehr Informationen über die Ernährungsgewohnheiten der Bürger zu bekommen und die besser beeinflussen zu können. Das ist dann gescheitert, weil die Datenschützer gesagt haben, das geht nicht und das dann gestoppt wurde. Aber das war ein echter Plan. Und in Australien haben sie noch früher, und das ist das typische Einfallstor, mit Sozialhilfeempfängern das gemacht, dass diese kein Bargeld mehr bekommen haben, sondern spezielle Karten, auf denen dann ausgeschlossen war alles, was Richtung Glücksspiel ging, Glücksspiel, Alkohol, Zigaretten, ein paar andere Dinge. Und das sehen dann viele ein. Und wir haben es ja inzwischen auch bei Asylbewerbern, nur dass dieser Ausschluss normalerweise nicht der Fall ist, aber da wurde durchaus drüber diskutiert. Und so fängt's dann an. Und irgendwann findet man dann einen anderen Grund, warum man manche Zahlungen jetzt gut findet und manche schlecht. Alkohol, Zigaretten ist ja dann auch für die anderen schlecht, nicht nur für die Asylbewerber oder die Sozialhilfeempfänger. In Thailand gibt es schon ein Programm, wo digitales Geld vom Staat ausgegeben wurde, das dann programmiert wurde, sodass man das nur in der Region ausgeben konnte. Also solche Dinge, das lässt sich immer ausweiten. Da sind wir durchaus schon relativ nah dran bei CO2 auszurechnen, wie viel CO2 jeder verbraucht über die Ausgaben. Machen die Banken auch schon bisher so auf Informationsbasis, aber das lässt sich natürlich auch verwenden für eine CO2-Quotierung, dass man irgendwann sein CO2-Budget aufgebraucht hat und dann entweder manche Dinge nicht mehr kaufen darf oder dass man halt viel mehr bezahlen muss dann zur Strafe.
Aber gegen die mögliche Überwachung hilft ja die Bargeldverwendung alleine nicht. Denn wer zum Beispiel Bargeld verwendet, aber gleichzeitig so ein Bonusprogramm nutzt, wie etwa Payback, da ist ja dann auch alles notiert und registriert. Also das hat dann auch keinen Sinn. Wenn dann konsequent sein.
Wenn, dann muss man einigermaßen konsequent sein, das stimmt. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, also auf keinen Fall diese Payback-Programme nutzen, ne? Also man bezahlt damit, dass man sich nackig macht letztlich, ne? Aber es ist schon nochmal was anderes ob ich bar bezahlen kann, wenn ich das möchte und auch ohne Payback-Programm, wenn ich mal was kaufen möchte, wo nicht jeder drauf gucken kann. Also man hat schon dadurch, dass man anonym bezahlen kann und sich das auch aussuchen kann, ob man sowas nutzt, hat man mit Bargeld schon ganz andere Möglichkeiten, seine Autonomie zu wahren.
Okay, also wenn ich das jetzt ein bisschen zusammenfasse, Sie befürchten also durch die Digitalisierung oder das digitale Geld eine Art Überwachung und vielleicht auch eine Art Beschneidung durch die Regierung der Menschen aufgrund von bestimmten Ideologien oder Kaufverhaltensweisen, die dann nicht mehr konform sind. Aber im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt zum Beispiel das alles nicht machen, aber mit der Karte digital ja am Automaten, das ist ja auch ein digitaler Prozess in dem Sinne, Sie schieben eine Karte in den Computer und der gibt Ihnen dann Geld raus, das Bargeld abheben, könnte ja auch sein, dass Sie aufgrund von anderen Dingen schon gemonitort wurden und dann auch kein Geld mehr bekommen, obwohl sie das alles andere nicht nutzen. Also ist das auch eine Gefahr, dass wir sozusagen am Geldautomaten dann auch nochmal diese Schwelle haben über ein Computerprogramm, was uns dann das Geld erst sozusagen rausgibt?
Ja gut, wenn wir schon mal so weit sind, sind wir schon recht weit.
Es war ein bisschen kompliziert, aber ja, ich glaube, Sie haben es verstanden.
Das geht natürlich auch, aber trotzdem gibt es halt ganz andere Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich am Automaten nicht mehr versorgt werde, das gibt es ja durchaus schon Kontenkündigungen. Bei uns sind da vor allem alternative Medien von betroffen, aber das geht auch mit Personen, dann kriegt man auch kein Geld mehr, aber ich kann mir immer noch Bargeld über mein Netzwerk versorgen, wenn jemand Gold hat, kann er Gold verkaufen, notfalls an Freunde und von denen Geld holen und kann dann weiter Geld ausgeben. Wenn alles nur noch digital bezahlt wird, dann geht letztlich gar nichts mehr. Es wird ja jetzt alles mit persönlicher Identifizierung verbunden, dass man auch zunehmend, noch nicht überall, aber in die Richtung geht alles, dass auch wirklich vor Ort jeweils festgestellt wird, dass ich auch der bin, der zu der Karte oder zu diesem digitalen Bezahlverfahren gehört. Und dann kann ich wirklich gar nichts mehr machen, wenn ich da abgeknipst werde. Und da kann eben zentralen Schalter umgelegt werden und jemand kann gar nichts mehr machen.
Dann auch hier vielleicht nochmal konkret nachgefragt, wie halten Sie es denn? Sie sind ja dann tatsächlich offenbar auch erstmal auf diese digitale Schnittstelle angewiesen, nämlich diesen Automaten, in dem Sie Ihre Karte reinstecken und dort identifiziert werden. Oder haben Sie andere Wege gefunden, um an Bargeld zu kommen?
Nein, also ich habe es noch nicht versucht, weil ich denke, das gibt so viel größere Probleme, als den einen Gang einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder wie oft man auch immer gehen will zum Bargeldautomaten, wo dann festgestellt wird, dass man Bargeld abgehoben hat, aber eben sonst nichts, ne? Nicht wofür und nicht wie man das ausgibt. Das ist aus meiner Sicht in Anbetracht der anderen Überwachungsprobleme, ein viel zu kleines Problem, um mich damit näher zu beschäftigen und was dagegen zu tun.
Aber weil wir das Thema Sicherheit ja schon zu Beginn hatten, dieses Podcasts, schlafen Sie dann gut? Also ich weiß, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen und gar keine falschen Gedanken da wecken, aber so wie wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, haben Sie ja nicht nur 5 Mark oder 5 Euro zu Hause liegen, sondern planen da womöglich schon ein bisschen weiter. Also das muss man ja dann auch sichern, wenn man jetzt diesen Weg gehen würde und sagen, komm, ich mache mir hier so ein kleines Polster zu Hause an Bargeld für den Fall der Fälle, dass hier alles den Bach runtergeht und kein Strom mehr da ist und nix. Das muss man ja dann auch wieder sichern. Das ist ja ähnlich wie bei Gold, da haben wir auch schon im Podcast öfter drüber geredet. Was würden Sie da empfehlen?
Ja, das ist letztlich bei allem der Fall. Bei mir ist auch schon eingebrochen worden und dann wurde halt Schmuck und Bargeld geklaut. So viel war es nicht und alles ist nicht gefunden worden. Und danach haben wir die Wohnung gesichert nach Polizeiempfehlung und der nächste Versuch ist dann halt gescheitert. Aber das ist ja auch nicht so, dass die Einbrecher die kommen ja letztlich von selber und gucken, was sie da finden. Ne? Und ehrlich gesagt, das ist, äh, das kleinere Problem, ob die dann, also man will ja keinen Einbrecher haben, ne? Aber ob die dann 500 Euro finden oder 700 oder 100, das ist dann zwar nicht schön, aber ist letztlich nicht das größte Problem an so einem Einbruch.
Und was empfiehlt die Polizei an Sicherheitsmaßnahmen?
Vor allem die Fenster zu sichern mit einem, ich weiß nicht, wie das heißt, es ist relativ elegant und sicher, dass es abschließbar macht und das verhindert, dass man mit einem Schraubenzieher, was ganz einfach geht, so ein Fenster einfach aushebelt. Also das war schockierend, wie leicht es ging, da reinzukommen. Und wenn das nicht mehr geht, solche Dinge, dann ziehen die normalerweise weiter.
Okay, ich sag mal, böse Buben gibt's überall. Die können natürlich mein Bargeld klauen oder es versuchen. Sie können aber auch irgendwie beim anonymen, also beim Bezahlen, nicht beim anonymen, beim digitalen Bezahlen auch irgendwie an mein Geld kommen oder versuchen dran zu kommen. Also ich denke, das gibt's auf beiden Seiten. Aber jetzt vielleicht noch mal generell auch eine Lanze für das digitale Bezahlen. Also der Nachteil dieses Bargelds ist natürlich, es ist umständlich, es ist altmodisch. Man hantiert da, muss man sich immer mit den Scheinen und Münzen rumschlagen. Das geht natürlich mit digitalen Möglichkeiten, also quasi mit Karten oder auch mit Handy oder auch sogar mit Bezahlringen, die es ja inzwischen gibt. Das geht ja viel einfacher, drangehalten und schwupps ist bezahlt. Ist es nicht vielleicht doch eher so, dass man sagen sollte, nein, man kann ja beides machen. Also die Vorteile der modernen Zahlungswege nutzen, aber trotzdem im Hinterkopf behalten, halt okay, vielleicht für Notfälle immer noch mal eine gewisse Reserve vorzuhalten oder zumindest dran zu denken, wie man an diese Reserve kommt.
Also beides zu machen ist sicherlich das Vernünftige und ich wäre kein Bargeldaktivist, wenn es dabei bliebe, weil das wäre vernünftig. Das Problem ist, dass es einen Krieg gegen das Bargeld gibt. Das ist nicht mal mein Ausdruck, das ist der von Mastercard, die den Krieg führen und die Bundesbank benutzt den Ausdruck auch. Also es ist nicht einfach so, dass Bargeld halt weniger genutzt wird, weil es nicht so praktisch wird, sondern es wird ganz aktiv von einer Allianz aus Finanzindustrie, IT-Industrie und Regierungen verdrängt mit lauter kleinen Nadelstichen und oft indirekten, inzwischen auch zunehmend direkten Maßnahmen. Und dagegen wehre ich mich, gegen die Bargeldverdrängung, die eben zu solchen Dingen führt, wie in Schweden, dass vieles nicht mehr geht. Oder jetzt in Niederlanden, wo es eigentlich auch bald nötig ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo schon in einem großen Teil von Apotheken man nicht mehr bar bezahlen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Man geht zur Apotheke, hat keine Möglichkeit, digital zu bezahlen und bekommt seine Medikamente nicht.
Aber auch da scheint ja jetzt vielleicht ein Umdenken stattzufinden. Und da können wir ja wieder zurückkommen, auch ans Beispiel Schweden. Vielleicht tritt das Land hier auch eine Debatte los, die auch in Deutschland vielleicht um sich greift. Man merkt vielleicht doch, dass dieser Kampf gegen das oder Krieg gegen das Bargeld, wenn er konsequent durchgeführt wird, auch nicht das Wahre ist, sondern dass man hier auch beide Möglichkeiten nebeneinander bestehen lassen muss, gerade auch wegen der Gefahren, die mit dem digitalen Bezahlen zusammenhängen, über die wir ja gesprochen haben.
Ja, genau. Das ist das, was die Schweden eben als erstes gemerkt haben, weil die am weitesten fortgeschritten waren schon mit diesem Weg aus dem Bargeld.
Also doch eine Art Trendwende, vielleicht wieder zumindest einen Teil zurückdrehen dieses Trends.
Ja, das gibt's in verschiedenen Ländern. Also auch in England wurde ein Gesetz erlassen, dass die Banken verpflichtet, die Bargeldversorgung sicherzustellen. England ist ja auch schon ziemlich weit in der Richtung. Norwegen hat jetzt ein Gesetz gemacht, dass die Geschäfte verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Also dort, wo man schon ziemlich weit ist, gibt's jetzt die Gegenbewegung.
Tja, wo sehen Sie dann die Zukunft liegen mit Blick aufs Bargeld? Wir haben einen digitalen Euro, der geplant wird, Kryptogeld oder generell Kryptos und viele junge Menschen, die sich bei dem Thema total intensiv mit auseinandersetzen und wahrscheinlich gar nicht mehr oder nicht mehr viel Bargeld nutzen. Also wo läuft's drauf hinaus aus Ihrer Sicht?
Also da ist noch sehr viel Widerstand zu leisten, würde ich sagen. Der Trend geht ganz klar Richtung Bargeldabschaffung und den digitalen Euro sehe ich auch als eine Methode, wird auch offen so gesagt zum Teil, um über diese Hürden zu kommen, die Schweden jetzt merken, wo es die Probleme gibt, wenn man kaum noch Bargeld hat. Dafür soll es dann einen Bargeldersatz geben, der aber eben nur ein Ersatz ist in Form des digitalen Euros, der dann diese Probleme minimieren oder lösen helfen soll und auf diese Weise das Bargeld loswerden zu können. Und das ist eben eingebunden, dieser Krieg gegen das Bargeld, in eine übergreifende Strategie, würde ich sagen, von letztlich den gleichen Spielern, also IT-Branche und Regierungen auch in dem Digitalisierungszwang. Das ist ja eine Form des Digitalisierungszwangs und den gibt's eben noch auf viel mehr Ebenen, dass man sich eben nicht drauf verlässt, Digitalisierung ist hilfreich und dann nutzen die Leute das, sondern dass die Leute gezwungen werden, das nur noch digital zu machen. Das ist ja jetzt erklärte Strategie der Bundesregierung, schon der ausgehenden. Und im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht es eben auch drin, dass man digital only machen will, also die analogen Alternativen, und dazu gehört das Bargeld, letztlich abstellen will, damit die Leute ins Digitale gezwungen werden. Und gegen diese übergreifende Strategie ist noch sehr viel Widerstand nötig. Und das fängt erst an, dass die Leute das merken und dass der Widerstand langsam kommt.
Aber da, und das der Vollständigkeit halber, habe ich den Koalitionsvertrag anders verstanden. Man will einführen, dass tatsächlich jedes Geschäft in einer ferneren Zukunft oder auch näheren eine digitale Bezahlmöglichkeit zur Verfügung stellen muss. Aber damit geht nicht einher, dass man das Bargeld nicht ebenfalls als Zahlungsmittel erhält. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich fürchte, das haben Sie falsch verstanden. Das gehört ja zu den Rettungsringen des Bargelds, dass man in vielen Geschäften noch Bargeld braucht. Wenn man sicherstellen, dass man nirgends mehr Bargeld braucht, dann wird man auf jeden Fall dafür sorgen, dass weniger bar bezahlt wird und dass auf diese Weise all die Argumente, die geführt werden, das wird zu teuer, das wird nicht mehr genug genutzt, all diese Argumente stärker werden, weil die ganze Bargeldinfrastruktur, die wird ja pro Bezahlvorgang teurer, wenn weniger bezahlt wird. Aber es ist ja ein sehr schwerer Eingriff. Man zwingt die Geschäfte zusätzlich zum gesetzlichen Zahlungsmittel, dass sie annehmen, dann noch Verträge, kostenpflichtige mit Dienstleistern einzugehen, um dann digitales Bankengeld noch anzunehmen. Und was das Wichtigste ist, auf der Gegenseite soll es das nicht geben. Also es wird mit Wahlmöglichkeit argumentiert, dass die Bürger die echte Wahlmöglichkeit haben sollen, aber es soll den Geschäften nicht vorgeschrieben werden, Bargeld anzunehmen. Das heißt, wer bar zahlen will, der soll diese garantierte Wahlmöglichkeit nicht haben. Daran sieht man schon, dass es vorgeschützt ist, was da an Argumenten kommt.
Aber das ist jetzt Ihre Vermutung, dass dahinter steckt das Ziel, das Bargeld weiter zurückzudrängen. Natürlich hängt es dann auch von den Gewohnheiten der Menschen ab, ob sie die Bargeldzahlung nutzen oder nicht.
Also es ist sehr offensichtlich, weil das Gleiche spielt sich ja auf europäischer Ebene ab. Da gibt es den Verordnungsentwurf für den digitalen Euro. Da ist vorgesehen, dass alle den annehmen müssen, alle Geschäfte außer den ganz kleinen. Parallel gibt es eine Bargeldverordnung. da ist es eben nicht vorgesehen. Da soll es keine Annahmepflicht geben. Und nach allem, was ich höre, ist es die Bundesregierung, die sich da sperrt, eine Annahmepflicht für Bargeld einzuführen, in gleicher Weise wie beim digitalen Euro. Das ist also kein Versehen, dass man das vergessen hat, da reinzuschreiben, sondern das ist durchaus Programm und passt eben zu Digital Only. Das ist das, was Digital Only bedeutet, dass man analoge Alternativen abschafft.
Genau, aber gibt es nicht jetzt auch, was das Bargeld anbelangt, diesen Annahmezwang der Geldscheine der Europäischen Zentralbank, dass die angenommen werden müssen von Geschäftsleuten im Zweifelsfall, wenn man sie anbietet?
Nein, den gibt es nicht, weil es das Rechtsverständnis ist so, dass es auf Freiwilligkeit beruht, Vertragsfreiheit, und dass das als Vereinbarung gilt. Wenn die Bäckerei ein Schild vorne ran macht, kein Bargeld, und ich da reingehe, dann habe ich nach dieser Rechtsphilosophie eine Vereinbarung mit diesem Geschäft getroffen, dass wir anders als mit Bargeld bezahlen und dann ist das zulässig. Also Private können das jederzeit ausschließen, wenn sie es vorher deutlich machen. Aus meiner Sicht geht das viel zu weit, weil es gibt ja diese Monopolsituation, wo eben klar ist, dass keine Freiwilligkeit ist, im Nahverkehr zum Beispiel. Ich kann ja nicht ohne weiteres entscheiden, ob ich einen Bus benutze oder nicht. Ich kann ja keinen anderen Bus benutzen in aller Regel. Aber so ist nun mal die Rechtsprechung und die Rechtslage.
Sie haben sich ja selbst als Bargeldaktivist bezeichnet und jetzt mehrfach auch in dieser Folge gesagt, man muss Widerstand leisten. Fragt sich natürlich, wie genau Sie das meinen. Also was erwarten Sie da? Wie kann das System in der Form gestoppt werden oder was verstehen Sie unter Widerstand?
In Deutschland ist jetzt immerhin auch mal die Verbraucherzentrale aufgewacht und beschäftigt sich damit, dass Behörden und alle möglichen anderen kein Bargeld mehr annehmen. Ich kenne auch viele Fälle, wo ich das publik gemacht habe, was Kommunen machen, und dann wurde das teilweise zurückgedreht. Also wenn die Bürger sich beschweren, oft ist es ja nicht mal aus bösem Willen, sondern man merkt nicht recht, was man da macht. Und wenn dann die Proteste kommen, dann wird's anders. Auf der hohen Ebene, also der Bundesregierung, würde ich sagen, ist es schon Willen und Absicht. Aber weil die Deutschen eben am Bargeld hängen, geben sie nie zu, dass sie was gegen das Bargeld tun. Und dann hilft's eben, wenn man das aufdeckt und wenn dann eben doch die Proteste kommen.
Echt spannendes Thema. Wir werden das weiter beobachten und sicherlich auch für uns. Norbert Hering war das, der Bargeldexperte. Und ich bin mir sicher, das wird nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema gewesen sein. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hering.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.
Tja, und wenn ihr da draußen euch fragt, wie macht das eigentlich Sinn mit dem Bargeld, sollte ich mir vielleicht zu Hause mal was zurücklegen für entsprechende Zeiten, wenn es dann alles mal nicht klappt mit dem Digitalen. Schreibt uns mal eure Meinung. brichter@ntv.de wird uns wirklich sehr interessieren, weil klar, man gewöhnt sich sehr ans Digitale und hinterfragt es vielleicht auch seltener, als man das tun sollte. Also, wir sind gespannt auf eure Meinung und jetzt haben wir, wie versprochen, Raimund, noch kurz den Blick auf die Börsen, denn das dürfen wir bei all dem ganzen Thema nicht vergessen. Da wurde ja auch ganz schön viel Geld verbrannt in den letzten Wochen und viele, die uns zuhören, haben ja auch geschrieben und fragen sich sicherlich, war es das jetzt erstmal nach dem Zollschock von Trump? Ich meine, wir können ja festhalten, es kommen immer wieder neue Nachrichten rein und wir sehen ja auch immer wieder Reaktionen an den Börsen, die fallen jetzt aber nicht mehr so krass aus, wie wir das erlebt haben ganz zu Beginn des Ganzen, wo das dann aus dem Rosengarten dann einmal über die Welt geschwappt ist. Also wo stehen wir gerade?
Ja, du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt genannt. Es kommen immer wieder Meldungen rein, aber die Reaktionen darauf, die fallen dann doch gemäßigter aus. Da hat ja zum Beispiel Trump dem Herrn Powell, dem Notenbankchef, ein faules Osterei ins Nest gelegt. Darauf stand ja Mr. Too Late und Major Loser, so hat er den Notenbankchef bezeichnet. Und der Wall Street, der verschlug das tatsächlich erstmal den Appetit, aber auch nicht nachhaltig, wie wir gesehen haben. Und das bestätigt eigentlich meine Einschätzung, dass die Wende an den Börsen da ist. Die Tiefs von Anfang April, die wir da gesehen haben, die waren wirklich markant. Wir haben darüber auch gesprochen und wie die Märkte danach zurückkamen, das war ein klares Signal nach dem Motto, bis hierhin aber jetzt erstmal nicht weiter nach unten. Und es kommen weitere Indikatoren dafür. Die Bank of America, eine ganz, ganz große amerikanische Bank, weltweit tätig, die hat einen viel beachteten Wiederausblick gebracht. Und das ist der pessimistischste dieser Bank seit 25 Jahren. Und das zeigt auch, wie die Stimmung am Boden ist. Und wir haben ja am Jahresanfang darüber geredet, wie gut die Stimmung war, auch gerade bei der monatlichen Bank of America Umfrage unter den Fondsmanagern. Und jetzt hat sich das Ganze schon relativ schnell ins Gegenteil verkehrt. Das zeigt mir eigentlich, dass die Bären, also die auf fallende Kurse setzen, im Moment echt Bammel haben. Die trauen sich einfach nicht, die Kurse auf weitere Tiefs zu setzen. Okay, sie werden es später im Jahr sicher nochmal probieren, davon gehe ich aus. Aber mehr als ein kurzes Unterschreiten der jüngsten Tiefs, die wir Anfang April gesehen haben, das halte ich nicht für wahrscheinlich. Und prädestiniert, ganz klar, ist dafür immer der Spätsommer oder der Herbst. Da kann es auch nochmal ein bisschen wackelig werden. Aber spätestens dann gilt für mich, der finale Börsenrausch, der geht dann weiter. Und was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, was sich wie ein Börsenbeben anfühlte, das ist meiner Einschätzung nach nur eine Atempause vor dem nächsten Schub nach oben.
Ja, total spannend. Also das heißt, wenn es da jetzt zwischen China und den USA weiter kracht, kann das auch nochmal zu heftigeren Reaktionen führen, aber zu keinem massiven Crash.
So sehe ich das.
Gut. Auch da nochmal der Hinweis, wie seht ihr das? Ihr habt unsere E-Mail gerade schon bekommen, aber vorsichtshalber mache ich es nochmal. Brichter und Bellet@ntv.de. Also, mal gucken, Raimund, wo wir nächste Woche dann stehen, ob wir dann das Thema nochmal hochschmeißen. An der Stelle erstmal danke, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche.
Ciao.
Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.